Mit dem Evangelium Jesu hatte die nationalsozialistische Ideologie gewiss nichts zu tun. Die Nationalsozialisten waren bestimmt keine Christen. Jedenfalls nicht solche, wie sie das Neue Testament beschreibt. Auch war das von ihrer Ideologie propagierte praktische Christentum nicht identisch mit den Forderungen des Evangeliums. Dennoch geschah entsetzliches Judenleid durch ein sogenanntes christliches Volk, wurden Gesetze im Namen dieses Volkes geschaffen, die die Entrechtung jüdischer Menschen und ihre Ausmerzung aus dem deutschen Volkskörper zum Ziel hatten. Spätestens nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches, dem Ende des Schreckens der Europa und seiner abendländischen Wertvorstellungen und Ordnungen wie in Feuersbrunst verglühen ließ, wurde ein anderes Feuer deutlich. Und auch von bis dahin immer noch Unwissenden wahrgenommen. Die Glut des Holocausts oder der Shoah. Die Antwort darauf war ungläubige Ablehnung bei den einen und lähmendes Entsetzen bei den anderen, das ins Schweigen führte, aus dem auch das Stuttgarter Schuldbekenntnis nicht herausführen konnte. Ein Gebirge von Schuld wurde sichtbar, das nicht mehr übersehen und schon gar nicht abgetragen werden konnte. Zunächst zaghaft, doch dann immer drängender, entstand auch unter Christen das Fragen nach den Wurzeln des Unheils, das zu einem in der Geschichte dieser Welt alles übertreffenden Grauen wurde. Wie konnte solches geschehen? Was hat dazu geführt? Warum haben Christen und ihre Kirchenleitungen, Bischöfe, Prälaten und auch der Papst geschwiegen? Warum haben die Glocken der Kirchen nicht Sturm geläutet, als Juden, gezeichnet mit dem gelben Stern auf ihrer Kleidung, abgeholt und abtransportiert wurden und in der Nacht des Todes verschwanden? Geschockt, gelähmt und verwirrt im Erkennen der Schuld gegenüber dem jüdischen Volk, geschahen dann erste Begegnungen von Christen in Deutschland mit Juden, die die Katastrophe überlebt hatten. Für Christen galt es damals als ein Wunder, dass sich Juden für solche Begegnungen bereit fanden. Den Christen war ihre Sprachlosigkeit und damit verbunden ihre Selbstprüfung heilsam. So konnten sie hören und den jüdischen Glauben verstehen lernen, ihn in seiner Tiefe und in seinem Reichtum zur Kenntnis nehmen, an ihm ihre bisherige Unkenntnis messen und zu Korrekturen ihrer bis dahin unrichtigen Vorstellungen und dogmatischen Aussagen über das Judentum oder die Juden kommen. So entstand unter Christen eine neue und bessere Sicht des Judentums in seiner Geschichte und Gegenwart. Man erkannte, dass die Christenheit mit ihrem Glauben auf einem Feld lebte und wirkte, auf dem die Saat des Judenhasses aufging und zu giftiger Frucht reifte. Ihre grausame Ernte war dann der Holocaust. Auf dem Feld der Kirchengeschichte gab es zu fast allen Zeiten Lehraussagen gegen die Juden, die Judenfeindschaft und Judenhass präsentierten und auch angeblich theologisch begründeten. Selbst das in der evangelischen Christenheit bis dahin verehrte Bild ihres Reformators, Martin Luther, musste sich verdunkeln, als man seine Schrift »Wider die Juden und ihre Lügen« 1543 geschrieben, zur Kenntnis nahm. Sie zeigt, vorweggenommen, etwas von dem Verfolgungsprogramm der Nazizeit auf. In der Christenheit tief verwurzelt, war der Antisemitismus, man spricht besser von Antijudaismus, ein ihren Glauben deutlich bestimmendes Element. Das zu erkennen, musste zu weitergehenden Fragestellungen führen, denn man konnte auch den alten jüdischen Vorwurf nicht mehr überhören, dass es schon das Neue Testament sei, das die Christen zum Judenhass anleitet und zur Judenfeindschaft bestimmt. Also lautet die Frage, gibt es Antisemitismus im Neuen Testament? Im Gegenüber zu jüdischen Menschen begannen Christen das Neue Testament mit neuen Augen sehen zu lernen. Positiv erkannte man, wie tief der christliche Glaube im Jüdischen verwurzelt ist und wie sehr das Evangelium seinen tragenden Grund im Judentum und dessen Geschichte bis zur Zeit Jesu hat. Auch wie sehr Jesus selbst und seine Lehren nach jüdischer Erkenntnis gutes und reines Judentum darstellen. Doch das alles scheint überfremdet oder überwuchert zu sein von negativen Aussagen und Einstellungen, die aus der frühchristlichen Kirche ihren Niederschlag in den Schriften des Neuen Testamentes gefunden haben. Einige Beispiele wollen das angeblich belegen. Im Johannesevangelium sind es die Juden, die sich als widergöttliche Macht gegen Jesus und sein Evangelium stellen, ihn verfolgen und ihm nach dem Leben trachten. So werden sie auch als Kinder des Teufels bezeichnet, deren Tun von der Last des Bösen bestimmt ist. Zweifellos gilt Paulus als der älteste sogenannte Schriftsteller im Neuen Testament, der als Schüler Gamaliels und dann als Lehrer in Israel zutiefst mit dem jüdischen Glauben und seinen Lehren vertraut war. Doch auch er konnte im ersten Thessalonicher Brief schreiben: Die Juden haben den Herrn Jesus getötet und die Propheten und haben uns verfolgt und gefallen Gott nicht und sind allen Menschen Feind. In der Offenbarung des Johannes werden Juden und ihre Schule als des Satans Synagoge bezeichnet. Schließlich scheint nach jüdischer Meinung als Beleg für den christlichen Hochmut sein elitäres Selbstbewusstsein und seinem Absolutheitsanspruch das Wort Jesu zu gelten: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Belegstellen dieser Art lassen sich vermehrt vorführen, die die Kritik am Neuen Testament unterstützen, dass in ihm die Wurzeln für das verhängnisvolle Fehlverhalten der Christenheit den Juden gegenüber liegen. Von daher wird die Verunsicherung über den eigenen Glauben unter Christen verständlich, wenn sie mit Fragen dieser Art konfrontiert wurden. Das musste schließlich auch zu der Frage führen, ob das, was bisher in der Kirche als Lehre von Christus geglaubt und gelehrt wurde, in einer Theologie nach dem Holocaust noch vertreten werden kann. Darf zum Beispiel die im zweiten Artikel des apostolischen Glaubensbekenntnisses beschriebene Darstellung eines erhöhten Christus, sitzend zur Rechten Gottes, Weltenrichter über Lebende und Tote, heute noch gegenüber dem Judentum aufrecht erhalten werden? Haben nicht Shalom ben Korin und andere jüdische Gelehrte recht, wenn sie darauf hinweisen, dass dieser Glaube an Jesus das Missverständnis ist, aus dem alle Missverhältnisse den Juden gegenüber wurden? Die Konsequenz wäre eine Überprüfung des christlichen Glaubens schon an seinen Wurzeln. Sie müsste die Erkenntnis bringen oder fördern, dass der Glaube Jesu als Jude und seine Lehre reines Judentum darstellen und die Basis aufzeigt, auf der sich Juden und Christen unbefangen oder vorbehaltlos begegnen können. Hier wären dann zumindest die Anhänger des Reformjudentums bereit, ihren jüdischen Bruder Jesus als einen der großen Israels zu akzeptieren und anzuerkennen, dass er ganz wesentlich mitgeholfen hat, die Bestimmung Israels zu verwirklichen, Zeuge Gottes für die Völker zu sein. Als die zum Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs hinzugeführten, würden Christen dann mit den Juden, jeder auf seinem Weg und auf seine Weise, als gleichberechtigte Partner oder Brüder, unter dem Gott leben, der auch für Jesus und seine jüdischen Jünger wie für alle Juden der Vater war und ist. Ein Streit um den rechten Heilsweg wäre dann nicht mehr gegeben, und die Notwendigkeit eines christlichen Zeugnisses würde sich in diakonischer Hinwendung begnügen, weil anderes keinen Raum mehr beanspruchen kann. So lauten, kurz skizziert, die Fragestellungen zu diesem Thema. Nun hat es zu allen Zeiten immer wieder Versuche gegeben, das Ärgernis der nachösterlichen Botschaft, also des Glaubens an Jesus, als den einen und allein gültigen von Gott gewirkten und bestimmten Heilsweg für alle Menschen, zu bestreiten oder zumindest zu eliminieren. Dahinter stand immer, wenn man das recht sieht, das Nein von Menschen und ihre Gefangenheit in zeitgebundenen Zwängen oder rational bedingten Erkenntnissen gegenüber der Verkündigung, dass mit dem Juden Jesus aus Nazareth das Heil Gottes für alle Welt angeboten ist, das heißt für jeden Menschen in seinem persönlichen Leben. Um dem Vorwurf der den Christen gebotenen Judenfeindschaft durch das Neue Testament zu begegnen, sollte man sich der ursprünglichen Fakten des christlichen Glaubens bewusst sein. Das Neue Testament wurde von Menschen geschrieben, es waren meist Juden, die die Wirklichkeit Jesu und seines Evangeliums in ihrem Leben erfahren hatten. Es ist nur von dieser Ergriffenheit her zu verstehen und zu bejahen. Wer an dieser Erfahrung nicht teilhat, dem bleibt die Wirklichkeit verschlossen, von der die Gemeinde Jesu seit ihren Anfängen lebt. Wissenschaftlich-analytische Arbeit, so sehr sie berechtigt sein kann, wird sich mit den Buchstaben beschäftigen, kann jedoch den Geist nicht fassen, der zeugend neues Leben schaffen will. Das gilt auch für das Alte Testament. Das Neue Testament entstand, wie auch die erste Gemeinde Jesu, im jüdischen Volk. Sein Inhalt war Verkündigung in den jüdischen Glauben hinein, mit Elementen oder Aussagen des jüdischen Glaubens. Das heißt, es ist im Grunde ein jüdisches Buch, wie das auch heute wieder jüdische Christen sehen und verstehen. Das bedeutet, dass das Neue Testament nicht das Fundament für eine judenfeindliche Religion sein wollte oder ist. Das Evangelium war für die jüdischen Anhänger Jesu Ziel und Erfüllung ihres jüdischen Glaubens. Mit dem im jüdischen Volk verkündigten Evangelium standen sich aber von Anfang an zwei Glaubensanschauungen gegenüber, die zu Konflikten führen mussten. Diese spiegeln sich im Neuen Testament wider. Auf der einen Seite stand die rabbinische Lehrtradition. Sie hat ihre wesentliche Begründung in der schmerzvollen Erkenntnis, dass Israel in seiner Geschichte durch Gott nicht nur väterliche Fürsorge, sondern immer wieder auch schreckliche Gerichte erfahren hat. Die Gerichte waren Gottes Antwort auf Israels Ungehorsam gegenüber dem in der Tora offenbarten Willen Gottes, der wesentlicher Bestandteil des Bundes Gottes mit Israel ist. Die Tora gilt für Israel als Weg zum Leben, denn so heißt es: Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. In der Zeit während und nach dem babylonischen Exil im 6. Jahrhundert vor Christus wurde erkannt, dass die einst abgelehnten Propheten mit ihren Scheltreden und Gerichtsankündigungen Recht hatten. Dass man weder hören noch tun wollte, war Israels Verhängnis. Deshalb galt dem einsichtigen, frommen Teil Israels alle Anstrengung, das Volk zur Tora, das heißt zum Tora-Gehorsam, zurückzuführen. Damit war verbunden das Fragen danach, wie man Tora-gerecht leben kann. Das wurde Zentrum jüdischen Glaubens und Denkens, wesentlicher Bestandteil jüdischen Lehrens, also rabbinischer Lehrtradition. Auf der anderen Seite aber sammelten sich Menschen, die an den Forderungen der Tora scheiterten und erkannten, dass der Mensch auch bei bestem Bemühen dem Willen Gottes nie gerecht werden kann. Die Tora, als Weg zum Leben gegeben, wurde für Scheiternde ein Weg zum Tode, weil sie unerbittlich anklagt und verurteilt. In diesem Dilemma erkannten die an der Tora Verzweifelnden im Opfertod Jesu die einzig mögliche Lösung, die als Heilsgeschenk Gottes erwartete und ersehnte Stellvertretung. Jesus lebte und erfüllte für uns alle die Tora, die von uns allen geforderte totale Hingabe in den Willen Gottes mit seinem Opfertod am Kreuz. Dieses für uns getan, befreit von der Last der Tora und dem mit ihr verbundenen Gericht. Deshalb ist für die jüdischen Anhänger Jesu nicht mehr die Tora der vermeintliche Weg zum Leben, sondern nur die in Jesus Christus erfüllte Tora. Damit wird die Gültigkeit der Tora als Offenbarung und Forderung des Willens Gottes durch das Neue Testament nicht bestritten. Und nur von hier aus wird das Wort Jesu verständlich: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist kein Anti-, sondern Pro-Judaismus im Neuen Testament. Es ist die Erkenntnis einer Wahrheit, die den Judaismus der rabbinischen Lehrtradition als alleingültigen Heilsweg für das jüdische Volk bestreitet. So sehen das die jüdischen Christen auch heute noch. Das aber musste zu Konflikten zwischen diesen Gruppen führen, wie sie schon Jesus selbst erfahren hat. Sie waren eng verbunden mit der Entstehungsgeschichte der ersten Kirche. Im Johannesevangelium werden sie angesprochen. Wenn hier die Juden als Gegner Jesu auftreten, dann sind es die Vertreter des soeben beschriebenen Judaismus. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung innerhalb des jüdischen Volkes war die Trennung der jüdischen Christen von ihrem Volk durch die Synagoge. Das heißt, durch die Kräfte, die als Lehrautoritäten für den jüdischen Glauben das Sagen hatten. Von daher muss verständlich sein, dass jüdische Christen, deren jüdische Identität durch die Synagoge bestritten wurde, in dieser Institution nicht mehr eine Heilsveranstaltung Gottes erkennen konnten. Dann waren Synagogen wie in Smyrna und Philadelphia, durch die sie Hass und Verfolgung erleiden mussten, für sie des Satans Schulen. Es kann hier nicht die Aufgabe sein, eine Verteidigungsrede für alle scheinbaren Antisemitismen im Neuen Testament zu halten. Es muss aber Grundsätzliches zur Kenntnis genommen werden. Das Neue Testament stellt einen Chor von Einzelstimmen dar, der die Heilswirklichkeit Gottes in Jesus Christus als Angebot für Juden und Heiden bezeugt und verherrlicht. Die Gültigkeit seiner Aussagen liegt in der Zusammenfassung und im Zusammenklang aller Stimmen. Deshalb lässt sich die Bibel nur durch die Bibel, das Neue Testament nur durch das Neue Testament auslegen und erklären. Das Neue Testament hält an Israels bleibender Erwählung fest. Der durch Jesus Christus gewordene neue Bund schließt die Juden nicht aus, sondern ein. Er löst die Bündnisse Gottes mit Israel über Abraham und Moses nicht auf oder ab, sondern ist deren Erfüllung und Überhöhung. Auch wenn die Mehrheit des jüdischen Volkes das so nicht sehen kann, für Christen und zuerst für jüdische Christen gibt es keinen anderen Heilsweg als den mit dem Messias Israels. Es ist in keinem anderen Heil. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wenn Paulus im Römerbrief von der Blindheit Israels für das Evangelium schreibt, dann hatte er diese nicht als ewige Verlorenheit und Verdammnis des jüdischen Volkes aus Gottes Heilsgeschehen verstanden, sondern als eine zeitbedingte Rückstellung Israels, um der Heiden willen. Er und mit ihm die erste Kirche lebte in der Hoffnung, dass Gott aus dem Nein Israels zum Evangelium einmal ein ewig gültiges Ja werden lassen wird, das, verbunden mit dem Jubelruf der Erlösten an seinem Tage, nur dem Messias Jesus gelten kann. Gelobt sei der, da kommt, im Namen des Herrn. Wenn das alles in der Christenheit und ihrer Geschichte so nicht mehr gesehen wurde und christlicher Antisemitismus die Kirche judenrein werden ließ, in der auch jüdische Christen diffamiert und ihrer Gottes jüdischen Identität Treue beraubt wurden,
Sie hören einen
dann
Vortrag
muss man das mit Recht anklagen. Gottes Lehre und Leben Treue der Christenheit
Sie hörten einen
war
Vortrag von
in ihrer
Alfred
Geschichte
Burchardt
vom Anti-Judaismus geprägt.
Sendung können Sie beziehen
im Neuen Testament ist er meines Erachtens so nicht zu finden. Gepflegte und gelehrte Judenfeindschaft war es, die sich neutestamentlicher Stellen bemächtigte, um sie als Waffen gegen das jüdische Volk zu verwenden. Wenn wir es recht sehen, dann war die Existenz des jüdischen Volkes immer von Judenfeindschaft begleitet, auch in vorchristlicher Zeit. Sie war im Grunde nichts anderes,
Sie hören ein Interview
als der Widerspruch von Menschen oder Völkern gegenüber der Erwählung Israels durch Gott, dass es sein Eigentum sei. Dahinter steht die Ablehnung des Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs und seine am jüdischen Volk in Liebe und im Gericht offenbarte Wirklichkeit.
Für unsere Hörer in Österreich und in der Schweiz.
Viele Menschen in dieser Welt wollen andere Götter. Das ist ihre Blindheit und Not, der auch die Christenheit und ihre Kirchen immer wieder so verhängnisvoll verfielen.
Gibt es Antisemitismus im Neuen Testament? Zu dieser Frage sprach Pfarrer Alfred Burchardt aus Nürtingen.